Profil Podcasts.
Willkommen beim Profil Podcast Super Tuesday. Es sind noch 48 Dienstage bis zur Wahl. Wir kümmern uns heute um die Demokraten, genauer gesagt auch um vor allem um die linken Demokraten und haben uns deshalb einen Gast zu uns gebeten, sind sehr froh. Barbara Blaha ist hier, frühere ÖH-Vorsitzende und jetzt Leiterin eines Thinktanks, und zwar heißt das Momentum-Institut. Willkommen.
Hallo, danke für die Einladung. Ja.
Und bei mir auch Christoph Zotter vom Auslandsressort. Mein Name ist Robert Treichler. Warum kümmern wir uns um die Demokraten? Da ist das Rennen offen, es ist sehr offen. Joe Biden liegt immer noch vorne. Mhm. Hinter ihm liegen zwei progressive oder sehr progressive, je nach Terminologie auch ultra-progressive Kandidaten. Bernie Sanders, den wir schon kennen aus dem letzten Wahlkampf, der gegen Hillary Clinton verloren hat damals. Mhm. Und Elizabeth Warren. Beide sehr links, sehr progressiv. Wird das ein Linksruck innerhalb der Demokraten? Was meinst du?
Ich denke, das Spannende ist, wie sehr sich das Feld verschoben hat, schon im Vorwahlkampf der letzten US-Präsidentschaftswahlen. Ich glaube nicht, dass wir uns hätten vorstellen können, dass wir jemals einen US-amerikanischen Wahlkampf erleben, wo sich so gut wie jeder demokratische Präsidentschaftskandidat mit der Frage auseinandersetzen muss, bist du für oder gegen Healthcare for All, also allgemeine Gesundheitsvorsorge, oder bist du für oder gegen höhere Vermögensteuer? Also allein, wie sehr sich das thematische Feld geschoben hat im Nachklapp von 2016, ist bemerkenswert und nicht zuletzt aufgrund des fantastischen Erfolgs von Bernie Sanders, trotzdem er unterlegen ist gegen Hillary Clinton, also sicher darauf zurückzuführen.
Ist das schon, also nach der Wahl von Donald Trump hat man ihm gesagt, das wird sich jetzt eine linke Tea Party herausbilden. Siehst du oder seht ihr eine linke Tea Party in Amerika?
Eine linke Tea Party sehe ich nicht. Ich sehe eigentlich eine Polarisierung der demokratischen Partei. Tatsächlich finde ich, da lässt sich vielleicht auch in der Geschichte ein bisschen zurückschauen. Das letzte Mal, dass es so harte Auseinandersetzungen gab innerhalb der demokratischen Partei, war wahrscheinlich in den 1930er Jahren. Also Roosevelt gegen die anderen. Und hier zeigt sich sehr schön, dass die Kandidaten sich auf der einen Seite gruppieren rund um das klassische Partei-Establishment. Da geht es um auch den Einfluss von Industrie, Banken, Konzernen etc. Und auf der anderen Seite Leute, die sagen, wie Warren und Sanders, wir nehmen kein großes Geld. Wir finanzieren unsere Kampagne ausschließlich durch Einzelspenderinnen und Spender und damit unfassbar erfolgreich sind.
Wie erfolgreich glaubst du wirklich? Wir haben übrigens vorher beschlossen, wir werden uns amerikanisch duzen.
Ah, das ja, werfe ich jetzt noch schnell Hinweis, ein,
weil es mir gerade rausgerutscht ist. Das ist ja ein amerikanischer Podcast. Wie erfolgreich glaubst du, wird das wirklich sein? Wenn man sich jetzt die aktuellen Umfragen anschaut, sieht man, dass Joe Biden, der eher als Mitte-Kandidat angesehen wird, eigentlich auf einem Plateau dahin schwebt, ein bisschen hinunterrutscht. Und vor kurzer Zeit ist Elizabeth Warren, die als progressive Kandidatin gilt, sehr stark abgestürzt in sowohl den Umfragen als auch in der Wahrscheinlichkeit, dass sie die Kandidatin werden wird, was ein bisschen zwei verschiedene Dinge sind, über die wir dann vielleicht später auch noch reden können. Weil du sagst, das ist alles sehr erfolgreich. Ist die Zeit wirklich schon reif für dieses Progressive in Amerika?
Nun, ich glaube, wir müssen nur addieren, welche Unterstützerinnen und Unterstützer Bernie Sanders und Elizabeth Warren miteinander kombiniert hätten. Also wenn wir da zusammenzählen, ist klar, dass das progressive Feld Joe Biden bei weitem schlägt. Und klar ist auch, am Ende des Tages wird es nur einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten geben. Und da stellt sich doch die interessante Frage, wer hat die besten Chancen, Donald Trump zu schlagen? Das wäre zumindest eine Frage, die ich stellen würde, wäre ich Mitglied der Demokratischen Partei. Die Umfragen, die wir uns ansehen können zur Frage, was sagen Wählerinnen und Wähler über die unterschiedlichen Politikfelder, zeigen eigentlich sehr schön, dass es, und das ist erstaunlich, sich beginnen die Mehrheiten zu schieben in Richtung Wählerinnen und Wähler finden allgemeine Gesundheitsvorsorge mittlerweile eine gute Idee. Höhere Vermögensteuern stoßen auf Zustimmungswerte von 50-60%. Also da ist was ins Rutschen geraten. Und wenn wir uns dann anschauen, welche Staaten eigentlich jene sind, die die Wahlen entscheiden werden, das wisst ihr als Außenpolitikredakteure noch besser als ich, dann sind das ja nur sehr, sehr wenige Swing States, die dann heiß umkämpft und wild umstritten sind im Präsidentschaftswahlkampf. Und dort ist klar, das haben uns auch die letzten Wahlen gezeigt, dass gerade in den klassischen Industriestaaten, Rust Belt sozusagen, die Leute, die dort wohnen, nicht darauf warten, dass ein Kandidat daherkommt, der sagt, wir machen alles wie bisher, nur ein bisschen besser. Also die sehnen sich ja nach einer radikalen Veränderung. Nicht zuletzt das erklärt ja auch die Popularität von Donald Trump.
Wären wir jetzt gewissermaßen der Chef der Demokratischen Partei und könnten dekretieren, wer die besten Chancen hat und er soll dann antreten. Dann wäre es aber möglicherweise
aber Joe Biden. Ist ja genau das Tolle daran, dass es im demokratischen Parteiensystem eben so nicht läuft, dass es eben keinen Chef, keine Chefin gibt, die irgendwas dekretiert, dass das nicht im Hinterzimmer entschieden wird, sondern dass sich alle Kandidaten diesem extrem aufwendigen und langen Vorwahlkampf stellen müssen. Das wäre etwas, das durchaus auch für europäische Parteien mal zu überlegen wäre. Wie, was macht es auch mit einer Partei, wenn man sich sozusagen in der inhaltlichen Auseinandersetzung auch beweisen muss und eben nicht nur im Hinterzimmer ausgemauschelt wird?
Die SPD hat es gerade versucht.
Wir werden sehen, wie das Experiment läuft.
Aber meine Frage bleibt aufrecht, für wen würde das sprechen? Wer hätte denn die besten Chancen gegen Trump? Im Moment sieht es so aus, als hätte Biden die besten Chancen.
Ja, Biden hat aber das Problem, dass er genau in diesen Rustbelt-Staaten gar nicht so besonders gut ankommt, dass er die Arbeiterklasse de facto nicht anspricht und das unter den Schwarzen auch nicht besonders, Verzeihung, stimmt nicht, unter den Schwarzen kommt er schon gut an. Das Problem ist allerdings, dass er andere Minderheiten nicht anspricht. Und auch Frauen finden Joe Biden gar nicht so toll, was mit Touchy-Feely Joe durchaus auch verständlich ist. Ich denke, dass Bernie Sanders tatsächlich gute Chancen hätte, Donald Trump zu schlagen, weil er schafft, eine breite Allianz an ethnischen Minderheiten, Frauen, Arbeiterklasse zusammenzuspannen.
Also du glaubst, wenn ich das zusammenfasse, ich
bitte,
interpretiere fass das jetzt ein bisschen, ja. Wenn man es auf einen Kandidaten hinmünzen würde, dass Sanders mehr Chancen oder bessere Chancen hätte als Warren?
Wenn ich die Umfragen richtig deuten kann, baut Elizabeth Warrens Unterstützung vor allem auf die Mittelschicht der Küstenstaaten, der liberalen, unter Anführungszeichen Elite sozusagen, und natürlich auch zum Teil auf Frauen. Das alleine wird allerdings noch nicht reichen. Und Bernie Sanders wird es auch nicht schaffen, wenn er es nicht hinkriegt, dass ihn auch Schwarze als wählbaren Kandidaten wahrnehmen. Da hat er noch Aufholbedarf, muss man klar sagen.
Ich glaube persönlich, dass es schwierig sein wird, diese beiden Kandidaten Sanders und Warren in eine Figur zu schmelzen. Weil du am Anfang erwähnt hast, wenn man die beiden Umfragewerte zusammenzählen würde, wären die Frontrunner. Ich befürchte nur, dass das so einfach nicht gehen wird. Ich meine, was wäre eure Meinung? Glaubt ihr, dass man, wenn warum einer von den beiden Progressiven aussteigt, dass der andere einfach diese Werte übernehmen kann?
Nein, nicht zu 100%. Das sicher nicht. Da gibt es auch dann Enttäuschung und Rückzug etc. Also zu 100% sicher nicht. Aber wenn wir uns das inhaltliche Feld anschauen, dann sind die Positionen von Warren und Sanders ja über weite Strecken recht ähnlich. Da gibt es Unterschiede in der Frage von, wie wollen wir es finanzieren? Da gibt es Unterschiede in der Frage von, naja, also ab wie vielen Millionen Euro ist man so reich, dass man sein Vermögen besteuert bekommt? Da gibt es natürlich Unterschiede. Aber sozusagen das große Programm, das beide vorlegen, ist ziemlich vergleichbar.
Mhm. Ich werfe noch was zu den Umfragen ein. Wir haben natürlich nur Umfragen zur Verfügung,
ja, das stimmt.
Um zu glauben, zu prognostizieren etc. Zu diesem Zeitpunkt, bei der letzten Wahl, war ziemlich eindeutig, dass Hillary Clinton Donald Trump schlagen würde. Da hat niemand dran gezweifelt. Also ich würde damit nur sagen, wir wissen es nicht, ob
das
Biden
außerdem, ja,
Trump schlagen kann oder doch Warren oder Sanders oder keiner.
Aber ihr habt doch Joe Biden in den TV-Auftritten gesehen. Die Kandidaten haben sich ja auch im Fernsehen quasi der Diskussion gestellt. Also ich meine, mein Eindruck war, Donald Trump isst Joe Biden zum Frühstück, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich halte mich mit Donald Trump immer sehr gern zurück.
Gegessen? Ich weiß es nicht. Nach der Debatte Clinton-Trump hatte unser einer das Gefühl, die Clinton hat sich da wirklich gut geschlagen, aber das amerikanische Volk hat es dann doch anders gesehen. Also ich weiß nicht, ob wir uns wirklich in die Leute reindenken können oder dieselbe Beurteilung von solchen Debatten haben wie die amerikanischen.
Weil ich glaube, das übernimmt manchmal eine gewisse Dynamik. Also zum Beispiel bei Sanders war dann immer die Frage, ja, wirklich hätte jemand Trump geschlagen, der sich öffentlich als lebenslangen überzeugten Sozialisten bezeichnet, in Amerika. Ich kann es jetzt nur aus persönlicher Erfahrung berichten. Ich war einmal in West Virginia in Kohleabbaugebieten, habe dann eine Reportage geschrieben und dafür recherchiert. Wenn man mit den Leuten dort spricht und sagt, wollt ihr einen Sozialisten von der Ostküste, der in Vermont der quasi ein Bürgermeister war und Zeit seines Lebens lang quasi diese Meinung vertreten haben, sagen alle, sie sind froh, dass der so ehrlich ist und wenigstens sagt, dass er Sozialist ist, aber wählen nie im Leben.
Aber das führt uns auch zur Frage, wie links sind die eigentlich? Also wenn man jetzt so
Die Wählerinnen oder die progressiven Kandidaten?
Sanders, Warren. Wenn man die wichtigsten Punkte zusammenfasst, die wollen die Abschaffung der Studiengebühren, die wollen eine verpflichtende Gesundheitsversicherung für alle und die Reichen stärker besteuern. Das würde jetzt in Europa niemanden umwerfen, das ist so schrecklich links sei. Tatsächlich ist das aber in den USA anders.
Naja, tatsächlich ist ja, weil du gesagt hast, der Bernie Sanders ist ein bekennender Sozialist und das schon seit immer. Das, was US-Amerikaner unter demokratischem Sozialismus verstehen, würden wir klassisch unter Sozialdemokratie der alten Schule, glaube ich, zusammenfassen, wenn man es auf diese Formel bringen möchte. Ich denke, ein wesentlicher Unterschied zur Sozialdemokratie der alten Schule besteht aber schon, und das sind alle Proposals, also Vorschläge, die sie haben im Kontext des Green New Deals. Das ist weit radikaler als alles, was die Sozialdemokratie in Europa, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa bisher zusammengebracht hat. Also die Frage von, wie begegnen wir der Klimakatastrophe, das ist eine, die offensiv stellen, und da sind wir noch ein bisschen im Dornröschenschlaf, wäre meine These.
Allerdings der Green New Deal, es gibt ja verschiedene Green New Deals, und den besonders progressiven, den haben Sie jetzt nicht hundertprozentig zu Ihrem Programm gemacht.
Bernie Sanders schon. Der hat ja auch das mit AOC gemeinsam, also mit Alexandria Ocasio-Cortez gemeinsam vorgestellt vor einigen Monaten und versucht da eine Bill auch entsprechend durchzubringen im Kongress. Also da gibt es schon einen konkreten Plan, und ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, am Herweg habe ich es gerade gehört, dass die Europäische Kommission gerade arbeitet am European Green Deal, den sie am 11. Dezember vorstellen wollen, dass dieser sozusagen diskursive Schwung schon auch wieder auf Europa übersetzt wird. Also da geht schon was weiter, angeschoben von, in dem Fall, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten.
Aber auch das ist nicht dasselbe, oder? Der europäische Green Deal wird nicht dasselbe beinhalten wie der amerikanische.
Nein.
Also der amerikanische von Alexandria Ocasio-Cortez ist deutlich linker.
Tatsächlich kenne ich den Entwurf der Europäischen Kommission noch nicht. Das, was jetzt geleakt ist, bewegt sich noch recht im Bereich der Überschriften. Aber dass wir als Europäische Kommission anfangen, darüber nachzudenken, was bedeutet die Klimakatastrophe für uns und wie sehr brauchen wir da einerseits Investitionen im Bereich Infrastruktur, Green Jobs, wie sehr geht es darum, Besteuerung von CO2-Emissionen. Das ist eine Debatte, die wird schon noch mit angeschoben von drüben. Ja, das schon. Dass es wahrscheinlich weit nicht so radikal wird wie das, was Bernie Sanders und Co. vorhaben, da stimme ich zu. Aber es ist ja mal ein erster Schritt, dass wir anfangen, darüber nachzudenken.
Üblicherweise hätte man ja angenommen, dass solche Dinge, wenn sie erfolgreich sind, wie zum Beispiel Kampf gegen Klimawandel, dass das dann auch die andere Seite, nämlich die Republikaner, mit beeinflusst. Davon kann man jetzt aber ausgehen, dass das nicht so sein wird. Ne?
Naja, noch ist es nicht erfolgreich. Ne? Also, momentan ist es ja nur ein Plan und noch nicht in Politik oder Politikmaßnahmen gegossen.
Aber wenn die Zustimmung in der Bevölkerung steigt, was ja der Fall ist für Klimamaßnahmen etc., aber das wird bei Trump und den Republikanern keine Konsequenzen haben. Also die werden nicht aufspringen auf dieses Pferd.
Nein, das ganz sicher nicht. Ich glaube, hat Trump nicht sogar offen den Klimawandel geleugnet? Gibt es da nicht den ein oder anderen Tweet, wo er sagt, das ist alles ein Schass der Fake News Presse? Also auf den Zug wird er sicher nicht aufspringen. Will er ja auch gar nicht. Warum nicht? Er ist Multimilliardär aus New York, finanziert nicht zuletzt von der Industrie. Na, der hat kein Interesse, dass er da irgendwie...
Das ist ein guter Hinweis. die progressiven Demokraten packen auch immer auf das große Geld und auch auf die Reichen hin. Jetzt gibt es einen Multimilliardär.
Ja, Bloomberg.
Bloomberg, Michael Bloomberg, der antritt. Und es ist die Frage,
oder
ist
das ein Single-Milliardär, Tom Steyer.
Genau. Ist das gerechtfertigt? Bloomberg tritt an, ist für höhere Steuern auf Vermögen eingetreten, für höhere Reichensteuer. Er ist reich, aber muss man ihm das zum Vorwurf machen? Und das wird de facto zum Vorwurf gemacht.
Ja, sagen wir so. Der achtreichste Mann der Welt würde jetzt gern US-Präsident werden, weil er nicht davon ausgeht, dass das die anderen Kandidaten und Kandidatinnen im Feld können.
Die Einschätzung teilt
die,
mit mehreren.
Die Frage, die sich hier stellt, ist, jetzt probiert ein Experiment, das ihm auf Ebene einer Stadt, nämlich New York City, ja schon gelungen ist. Also da tritt jetzt jemand an, der versucht, die Wahl für sich zu entscheiden, ohne Partei, ohne Aktivistinnen und ohne Aktivisten, ohne wirklich überzeugende politische Agenda, aber mit unbegrenztem Budget.
Das mit der politischen Agenda würde er jetzt beanspruchen.
Nein, aber er hat ja kaum was. Es ist ja kaum was da. Also die politische Agenda von Michael Bloomberg, kurz zusammengefasst, wir haben ein paar Aussagen, wo er sagt, naja, Reichensteuern wäre vielleicht nicht die schlechteste aller Ideen, aber wie hoch, weiß kein Mensch. Ja, was er zur Klimakatastrophe vorhat,
also weiß kein Mensch. Aber ist es schon ein Problem, dass er so reich ist? Ist das ein Wurf, den man machen kann, dass er sein Geld dafür verwendet?
Sagen wir mal so, wenn der nächste New Yorker Milliardär auf den jetzigen New Yorker Milliardär folgt, dann ist die Frage schon auch berechtigt, wie viel Demokratie steckt noch in den USA? Findest du nicht?
Die Frage ist, hat das Geld gewonnen bisher? Also es war bisher nicht so, dass der jeweils Reichere, also der mehr Geld zur Verfügung hatte, notwendigerweise gewonnen hat.
Fakt ist allerdings, dass jene, die kein Geld haben, mal ganz sicher nicht gewonnen haben. Ich glaube, auf diese Formel kann man es zumindest bringen. Ja. Und die Frage ist ja auch, wie funktioniert die Finanzierung der US-Wahlkämpfe generell? Und da denke ich, ist ein ganz großer Faktor, dass wir so Umgehungskonstruktionen der Parteienfinanzierung haben. Das nennt sich dann eben Superpacks.
Das kann sich Bloomberg sparen.
Das kann er sich sparen, da hat er selber sein Geld eine. Das heißt, kann man sagen, na, ideal, dann ist er nur sich selbst gegenüber verantwortlich. Andererseits, kein anderer Kandidat im Feld hat 9 Milliarden Euro zur Verfügung in der Portokasse. Mhm. Also da ist dann schon noch die Frage, wie geht Gerechtigkeit in der Demokratie? Und wenn man sich dann wiederum anschaut, wie sehr, und das ist ja auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Kampagnen von einem Bernie Sanders oder von einer Elizabeth Warren, wie sehr ist man denen gegenüber verantwortlich, die so eine Wahl dann auch schlussendlich finanzieren? Das sind die Industrien, das sind die Banken, das sind die Versicherer. Und dann kommt eine Finanzkrise, um ein bisschen in die Geschichte zurückzugehen, und dann passiert regulatorisch null, obwohl wir unter Präsident Obama sind, na dann stellt sich zumindest die Frage, wie kann das denn eigentlich sein?
Weil du vorher angesprochen hast, dass Bloomberg keine politische Agenda hat, da könnte man auch einwenden, naja, er hat schon eine politische Agenda, er will garantieren, dass Trump nicht mehr Präsident wird, egal wie. Und er ist der Meinung, deswegen tritt er auch in den Wahlkampf ein, er ist der Meinung, dass keiner aus dem demokratischen Feld das jetzt im Moment zusammenbringen würde.
Genau, Jeff Bezos, der Chef von Amazon, und er haben sich das gemeinsam ausgedacht. Dass das
ja, also das ist zumindest mal die Idee, aber die Frage ist die Frage nicht doch auch berechtigt, ist unter den jetzigen Kandidaten jemand, der es wirklich schaffen würde, Trump zu schlagen?
Also was an Bloomberg würde der konkret dich jetzt mehr überzeugen als von allen Kandidaten und Kandidatinnen, die jetzt im Feld stehen? Was kann der besser oder mehr als alle anderen da drinnen?
Bin jetzt
er
zum Glück
hat kein Charisma, er ist kein besonders guter Redner.
Ich bin jetzt zum Glück kein US-Wähler, kann ich die Frage dodgen ein bisschen.
Aber rein hypothetisch gesprochen, ich bin auch keine US-Wählerin, was bringt er mit ins Feld, wo man sagt, stimmt, das fehlt dem Feld? Das haben, also abseits von 9 Milliarden
Dollar. Ich muss gestehen, dass ich wenig Reden von Michael Bloomberg kenne, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Robert?
Ich würde dazu sagen, also ich bin kein Bloombergianer, aber was Bloomberg, glaube ich, vermeint zu können, ist weiter in die Mitte und nach rechts Wähler und Wählerinnen holen zu können. Ich glaube, seine Sorge, wenn man das jetzt mal positiv auslegen möchte, ist, wenn sich die Demokratische Partei zu weit nach links bewegt mit den Kandidaten, wenn Sanders oder Warren das werden, dann erzeugen die zwar sehr viel Enthusiasmus innerhalb der Linken, die endlich wieder ein Projekt haben, das sich wirklich lohnt und das wirklich links ist und die Gesellschaft revolutionieren kann und die Armen bevorzugt und alle an die Colleges bringt, egal ob sie Geld haben oder nicht. Aber mit diesem Enthusiasmus auf der Linken kann man möglicherweise nicht die Wahl gewinnen. Weil man eben auch die Mitte braucht, die Independents, die Unabhängigen, die sich nicht den Demokraten zugehörig fühlen und auch nicht den Republikanern, sondern die dann von Mal zu Mal entscheiden und denen dann dieses Projekt möglicherweise einfach zu
weiten. Ja, aber da sind wir jetzt wieder in den Swing States, die wir vorher eingangs ja schon kurz diskutiert hatten. Und dann stellt sich die Frage, also mitten im Rust Belt stehend, naja, der liberale New Yorker Milliardär, der sich dann hinstellt und seine Wahlkampagne finanziert, ist warum genau überzeugender als Donald Trump für die Wählerinnen dort und für die Wähler? Also was bringt der mit in diesen Battleground States, wo klar ist, du bist eine Alternative zu Trump oder du gehst unter? Da sehe ich jetzt die große Alternative, die er anbietet, nicht unbedingt. Das war ja auch mit ein Faktor bei Hillary Clinton, wäre meine These.
Ich werfe noch zwischendurch ein paar Zahlen ein.
Bitte.
Nur um zu relativieren alles, was wir da gesagt haben.
Super, jetzt kommt der Fact-Check. Wir können einpacken.
Ich fand es ganz interessant. Zu dieser Zeit bei den früheren Wahlen, wer hat es damals geführt? John Kerry, demokratischer Kandidat 2004, kam kaum auf 10% damals. Barack Obama war um 20 Prozentpunkte hinter Hillary Clinton zu der Zeit. John McCain lag hinter Giuliani und hinter Huckabee. Romney war weit hinter Gingrich. Und Bill Clinton lag ungefähr bei 8%.
Na dann, also, vielleicht beenden wir den Podcast und machen ihn erst wieder im Februar.
Wir wissen möglicherweise tatsächlich noch nicht, wer der demokratische
Nein, das wissen wir tatsächlich.
Das ist leider Robert Reichler mit seinen Fakten.
mich auch die Stimmung nicht gestört jetzt. Aber
ich glaube, im Gegenteil. Das sagt, ist ein offenes Rennen. Es ist ein offenes Rennen.
Es gibt nicht einen Parteitag oder eine noch kleinere Gruppe wie in österreichischen Parteien, die letztlich entscheidet, wer jetzt antritt, sondern wir wissen es nicht. Und das Interessante ist ja auch, weil du sagst, die Sanders-Wähler würden natürlich Warren wählen oder die meisten und die Warren-Wähler würden natürlich Sanders wählen. Die Frage ist, wie lange werden beide kandidieren? Denn es werden Staat um Staat wird seine Vorwahl abhalten und solange beide drin sind, nehmen die einander die Stimmen weg. Und the winner takes it all, das kann Biden nützen, der kann Wahlmänner sammeln auf diesem Weg. Und wenn weder Sanders noch Warren sich früh genug zurückziehen, dann kann es auch sein, dass die zu zweit zwar
gemeinsam untergehen, meinst
du? Genau, dass die gemeinsam untergehen, weil jeder dem anderen die Stimmen wegnimmt und es endet mit einem Sieg Bidens.
Ja, aber das glaube ich nicht. Davon gehe ich tatsächlich nicht aus, dass Sanders und Warren sich gegenseitig so lange kannibalisieren, bis Joe Biden als strahlender Sieger aus den Vorwahlen rausgeht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Die werden an irgendeinem Punkt im Frühjahr sehen, wer hat die größeren Chancen. Und ich glaube ganz sicher, dass die jeweils andere Kampagne ihren Support hinter den progressiven Kandidaten werfen wird, der dann noch im Feld steht.
Also ein Ticket Sanders-Warren?
Das sind wir jetzt wirklich schon im Bereich der Gaskugel. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich meine damit nicht, dass das VP-Ticket an den jeweils anderen geht, sondern dass klar ist, dass die Kampagne sagt, wir unterstützen jetzt den jeweils anderen Kandidaten, weil wir hier uns zurückziehen. Ist vielleicht auch einfacher, noch ganz kurz, ist vielleicht auch einfacher als damals unter Sanders und Clinton, weil klar ist, dass die inhaltliche Positionierung viel höher ist, also der Deckungsgrad der inhaltlichen Positionierung viel höher als unter Clinton und Sanders im letzten Wahlkampf. Und selbst da war klar, als logisch war, Bernie Sanders kriegt es nicht hin mit im Vorwahlkampf, aus Gründen, über die man einen eigenen Podcast nochmal machen könnte, war klar, die Sanders-Kampagne, wie auch Bernie Sanders, stellt sich natürlich öffentlich hinter Hillary Clinton. Und das ist noch so eine Sache, die ich vielleicht zur Frage der innerparteilichen Demokratie sagen kann, weil viele immer meinen, na, das ist nicht gut für die Partei und da fehlt die Geschlossenheit und das geht irgendwie dann auch ins Auge. Das kann man sich bei den Demokraten, finde ich, schön anschauen, dass die Vorwahlkämpfe hart geführt werden mit heftigen Auseinandersetzungen, aber wenn dann die Münze gefallen ist oder der Würfel, dann stehen auch alle da und sagen, gut, das ist unser Kandidat und rennen mit aller Energie für den Kandidaten oder die Kandidatin, die dann noch im Feld stehen.
Letzte Frage.
Ja.
Wer wäre dein Favorit oder deine Favoritin?
Also in dem Feld, das jetzt gerade dasteht, würde ich meinen Hut in den Ring werfen für Bernie Sanders. Noch lieber wäre mir natürlich, dass die nächste Präsidentschaftskandidatin, dann in 4 Jahren, Alexandria Ocasio-Cortez ist. Es sind höchst an der Zeit, dass es eine linke, coole Frau gibt, die um dieses Ticket läuft.
Barbara Blaha, Christoph Zotter, vielen Dank.
Danke.
Danke.